Über gesunde Lebensweise wurde schon viel geschrieben. Auch manches Zweifelhafte und Esoterische, das mit dem christlichen Glauben unvereinbar ist. Wie sieht demgegenüber ein einfacher, gesunder Lebensstil aus, der dazu dient, den Leib als Tempel des Heiligen Geistes nach 1. Korinther 6, Vers 19 zu erhalten? Darauf möchte dieser Vortrag durch Erfahrungen aus der Praxis und Gedankenanstöße antworten. Ich maße mir dabei nicht an, ein medizinisches Kompendium oder Nachschlagewerk darzustellen oder gar individuelle Therapien bei Krankheiten zu verordnen. Das sei dem Arzt vorbehalten. Nein, es geht mir lediglich um einige Hinweise zur Gesunderhaltung, zur Vorbeugung gegen Krankheiten ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Freilich im Wissen darüber, dass Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit letztlich allein in der Hand Gottes liegen. Die leibliche Übung ist nach Aussage der Heiligen Schrift im Vergleich zur Gottesfurcht zwar wenig nützlich, so nachzulesen in 1. Timotheus 4, Vers 8, aber sie ist doch nicht völlig unnütz, sondern sie hat ihren sinnvollen und guten Platz in unserem Leben. Das wird von übergeistlichen Christen leider manchmal übersehen. Gott hat uns unseren irdischen Leib mitsamt Geist und Seele geschenkt. Ohne irdischen Leib könnten wir ihm hier auf Erden nicht dienen. Wir haben also eine Verantwortung für unsere irdische Existenz und somit für die Gesunderhaltung von Geist, Seele und Leib. Somit ist es sinnvoll und hilfreich, sich als Christ über das Thema Gesundheit Gedanken zu machen und dieses Feld nicht den Esoterikern mit ihren zweifelhaften Diagnosen und Therapien zu überlassen. Es geht mir dabei nicht um eine Vergötzung des irdischen Daseins, aber genauso wenig sollten wir es gering achten. Unsere Lebenszeit auf Erden hat ihren von Gott gesetzten Zweck, nämlich Gott und unseren Nächsten zu lieben und uns vorzubereiten auf das, was nach der irdischen Zeit folgt, nämlich die Ewigkeit. Nun nenne ich zunächst die 7 Grundsäulen der Gesundheit. Die wesentlichsten Voraussetzungen für ein gesundes Leben lassen sich in folgende 7 Grundsäulen zusammenfassen. Erstens, vollwertige Ernährung. Bevorzugen Sie naturbelassene Lebensmittel. Obst, Gemüse, Vollkornerzeugnisse, Pellkartoffeln, Naturreis, Milch und so weiter. Schränken Sie Genussmittel wie Alkohol und Tabak sowie fabrikatorisch veränderte Nahrungsmittel, vor allem Zucker- und Weißmalprodukte, weitgehend ein. Zweitens, Naturreize. Setzen Sie Ihren Körper in dosierter und wohlüberlegter Weise den Naturreizen Licht, Luft, Sonne und Wasser aus und stärken Sie damit Stoffwechsel, Organfunktionen, Nerven und Widerstandskraft. Drittens, Bewegung. Entschlacken Sie sich und trainieren Sie Ihr Herz-Kreislauf-System, indem Sie so lange Sport treiben, wandern, schwimmen, Radfahren und so weiter, bis Sie in Schweiß geraten. Viertens, Atmung. Verbessern Sie die Sauerstoffversorgung Ihres Organismus durch einfache Tiefatmung und Zwerchfellatmung, aber ohne spezielle Yoga- und Meditationstechniken. Fünftens, Schlaf. Schlafen Sie in sauerstoffreicher Luft, auf nicht zu weicher Unterlage, möglichst lärm- und störungsfrei. Bevorzugen Sie den Vormitternachtsschlaf. Sechstens, Heilung. Knüppeln Sie leichte Erkrankungen nicht mit chemischen und antibiotischen Mitteln nieder, sondern setzen Sie, solange es geht, natürliche Heilmittel ein, zum Beispiel Tees und Pflanzenauszüge. Aber nur solche, in denen wirklich Substanzen nachweisbar sind und die nicht geistig-spirituell wirken sollen. Siebtens, Geist, Seele und Leib. Sehr viele körperliche Leiden haben seelische Ursachen. Das hat die psychosomatische Medizin ganz neu entdeckt und betont. Machen Sie sich dies bewusst und lassen Sie sich von innen her erneuern, indem Sie durch Vertrauen auf Gott Vergebung und Geborgenheit erfahren. Nun gehe ich auf die gesunde Ernährung etwas tiefer ein. Die wichtigste Grundregel für eine gesunde Ernährung lautet: Nehmen Sie Nahrungsmittel so naturbelassen wie möglich zu sich, weil Sie nur so den größtmöglichen Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen enthalten. Jeder Erhitzungs-, Verarbeitungs- oder Konservierungsprozess hat einen mehr oder weniger hohen Verlust von Wertstoffen zur Folge. Das bedeutet zum Beispiel konkret Folgendes: Geben Sie Vollkornbrot und anderen aus dem vollen Getreidekorn hergestellten Produkten den Vorrang vor Weiß- oder Graumehlprodukten. Essen Sie Vollkorn- und Frischkornmüsli. Bevorzugen Sie rohes Obst und rohes oder möglichst schonend gedämpftes Gemüse. Essen Sie Obst und Gemüse gleich nach der Zubereitung und lassen Sie Salat beim Waschen nicht im Wasser liegen, da andernfalls wertvolle wasserlösliche Vitamine verloren gehen. Bevorzugen Sie Pellkartoffeln und ungeschälten Naturreis. Trinken Sie Milch in möglichst wenig erhitztem Zustand, also lieber rohe, kontrollierte Kuhmilch als pasteurisierte Milch oder gar ultra hocherhitzte Haarmilch. Nehmen Sie Zucker in seiner natürlichen Form als Obst, Trockenfrüchte und Honig zu sich und schränken Sie Produkte, die aus isoliertem Zucker hergestellt sind, zum Beispiel süße Bonbons, Schokolade, Torten usw. so weitgehend ein. Verwenden Sie Salz nicht im Übermaß. Würzen Sie nach Möglichkeit mit jodiertem Salz, da Jod in der Nahrung oft fehlt. Bevorzugen Sie magere Fleisch- und Wursterzeugnisse. Reduzieren Sie Ihren Fleisch- und Wurstkonsum und greifen Sie stattdessen immer wieder zu Fisch- oder vegetarischen Gerichten, ohne allerdings die mit dem Vegetarismus oft verquickte fernöstliche Reinkarnationslehre zu übernehmen. Meiden Sie scharfe, konzentrierte Alkoholika, also Liköre, Schnäpse und Ähnliches, und trinken Sie auch Bier und Wein nicht im Übermaß. Löschen Sie Ihren Durst wirksam mit reinem Quellwasser, Mineralwasser und naturbelassenen Säften statt mit oft überzuckerten Limonaden und Cola-Getränken. Bevorzugen Sie möglichst giftfreie Produkte aus kontrolliertem biologischem Anbau, ohne Esoterik, also nicht aus dem okkulten biologisch-dynamischen Anbau, Demeter, der die anthroposophische Weltanschauung aufbaut und auf astrologischen Konstellationen und alchemistischen Prozessen beruht. Meiden Sie einseitige Diäten und Extreme in jeder Richtung, sondern ernähren Sie sich mit einer ausgewogenen Mischkost, die möglichst naturbelassen und abwechslungsreich ist und alle Nähr- und Wertstoffe in ausreichendem Maße enthält. Zur Bedeutung von Vollkornerzeugnissen sei Folgendes mitgeteilt: Kein Nahrungsmittel besitzt solchen Vitalstoffreichtum und solche Harmonie wie das volle Getreidekorn. Im Gegensatz zum Weiß-, Grau-, Fein- oder Auszugsmehl enthält Vollkornmehl 3-mal so viel Kalk, 8-mal so viel Vitamin B1, 12-mal so viel Kalium, 14-mal so viel Zink und 40-mal so viel Magnesium. Diese und eine Vielzahl weiterer Stoffe sind in genau der Dosierung im Vollkorn enthalten, wie sie der Körper benötigt. Ein zu wenig ist genauso ungünstig wie ein zu viel. Kein Vitaminpräparat kann deshalb das Vollkornbrot ersetzen. Jahrtausende lang haben sich die Menschen von Vollkornerzeugnissen ernährt und blieben gesund und leistungsfähig. 800 Gramm frisch geschrotetes Getreide war beispielsweise die Tagesration der römischen Legionäre, die ihnen Kraft gab, die halbe Welt zu Fuß zu erobern. Dann aber ging man dazu über, immer mehr Auszugsmehlprodukte, Fabrikzucker, geschälten Reis und Konserven zu essen, Nahrungsmittel also, die durch industrielle Verarbeitung den größten Teil ihrer Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe verloren haben. Es kam zu den ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten, die vor allem auf einem Mangel an lebenswichtigen Vitalstoffen und einem Überschuss an schädlichen Abbauprodukten beruhen. Jeder Mensch, dem seine Gesundheit am Herzen liegt, sollte das volle Getreidekorn wieder zur Grundlage seiner Ernährung machen. In der Getreidemühle frisch gemahlen, als Brei, Brot, Müsli, Gebäck, Teigwaren oder Kuchen oder in wenig Wasser leicht angekeimt, hilft vollkommen beim Aufbau einer stabilen Gesundheit und Widerstandskraft mit. Werden dazu Früchte, Rohgemüsesalate, Pellkartoffeln, Roh- und Sauermilchprodukte, Nüsse, unraffinierte Öle und Fette und ungeschälter Naturreis genossen, dann ist eine optimale Versorgung des Körpers mit allen wichtigen Stoffen gewährleistet. Naturprodukte werden vom gesunden Menschen gut vertragen, wenn er gleichzeitig entwertete Nahrungsmittel weitgehend meidet. Nun folgen weitere aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung gewonnene Ernährungstipps. Essen Sie langsam und bewusst, dann meldet der Körper, wenn er satt ist, und Sie vermeiden übermäßige Nahrungsaufnahme. Kauen Sie gründlich und speicheln Sie die Nahrung gut ein, denn die Verdauung beginnt bereits im Mund. Dadurch werden die inneren Organe entlastet. Essen Sie nur so viel, wie der Körper für die Arbeit benötigt. Viel Essen ist gesundheitsschädlich und verkürzt die Lebenserwartung, da Fettansatz mit allen entsprechenden Folgen entstehen kann. Knappe, aber vielseitige Nahrung wird besser ausgenutzt und beugt Krankheiten vor. Beginnen Sie jede warme Mahlzeit mit einer ausreichenden Portion Rohkost, also Salat. Das schließt die Verdauungsenzyme auf und führt zu einer besseren Verträglichkeit der Gesamtmahlzeit. Man wird nach dem Essen weniger müde. Essen Sie nicht gehetzt, sondern konzentrieren Sie sich auf die Nahrungsaufnahme und die Menschen, mit denen Sie eventuell Tischgemeinschaft haben. Arbeiten Sie nicht während des Essens. Schalten Sie Radio und Fernseher ab. Entspannen Sie sich, allerdings ohne fernöstliche Meditationstechniken. Das schont das vegetative Nervensystem. Das Essen soll eine Freude sein. Essen Sie nicht zu spät am Abend, sonst wird das Verdauungssystem in der Nacht belastet, der Schlaf unruhig und die Erholungswirkung vermindert. Legen Sie sich auch am Tag nicht sofort nach üppigen Mahlzeiten hin, da dies den Fettansatz fördert und unter Umständen durch aufsteigende Magensäfte Sodbrennen auslöst. Besser ist es, eine geraume Zeit vor dem Mittagsschlaf zu essen oder diesen durch einen Spaziergang zu ersetzen. Beten Sie vor und nach dem Essen. Wer Gott für die Versorgung mit dem täglichen Brot dankt, lebt viel bewusster und harmonischer. Zum metabolischen Syndrom, das in unserer Wohlstandsgesellschaft sehr häufig ist, sei Folgendes angemerkt. Es kennzeichnet eine verhängnisvolle Kette mit folgenden Gliedern. Am Anfang steht die zu reichliche, zu süße, zu fette und zu vitalstoffarme Ernährung, die, verbunden mit Bewegungsmangel, zu Übergewicht führt. Das Übergewicht wiederum löst früher oder später häufig Erscheinungen aus, wie etwa Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, also vor allem den erhöhten Cholesterinspiegel, und Harnsäurestörungen bis hin zur Gicht. Bluthochdruck, Diabetes mellitus und erhöhter Cholesterinspiegel wiederum können zu Folgeerkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt führen. Die beste Vorbeugung gegen diese verhängnisvolle Entwicklung ist demzufolge eine vollwertige und nicht zu reichliche Ernährung, verbunden mit ausreichender Bewegung und die dadurch ermöglichte Beibehaltung oder Zurückgewinnung des Normal- oder Idealgewichts. Das Normal- und Idealgewicht berechnet sich nach der Broca-Formel so. Normalgewicht in Kilogramm ist gleich Körpergröße in Zentimeter weniger 100. Idealgewicht in Kilogramm ist gleich Körpergröße in Zentimeter weniger 100 weniger 10%. Dabei sind allerdings individuelle Unterschiede in Geschlecht, Alter, Knochenbau, Fett- und Muskelverteilung zu berücksichtigen, sodass es sich bei der Broca-Formel nur um einen ungefähren Richtwert handeln kann. Zum Beispiel ist ein durchtrainierter Sportler, der dank seiner Muskelmasse etwas über dem Normalgewicht liegt, in der Regel gesünder als ein untrainierter Normalgewichtiger mit einem Speckgürtel um Bauch und Hüfte. Das Gewicht reduzieren kann man nun auch durch gesunde Bewegung. Hierzu einige Bemerkungen. Die rund 60 Billionen Zellen des Körpers benötigen ständig Sauerstoff. Fehlt Sauerstoff, so kommt es zu einer Verminderung der Zellatmung, zu Fettansatz und Funktionsstörungen im Organismus. Die heutige sitzende Lebensweise, Bewegungsmangel, flache Atmung, Umweltverschmutzung und falsche Ernährung führen zu Sauerstoffmangel und mancherlei Krankheiten. Viele Zivilisationskrankheiten sprechen hervorragend auf regelmäßige Ausdauerbewegungen an. Sehr wirksam sind Laufübungen, nicht als Schnelllauf und nicht als Höchstleistungsintervalltraining, sondern vielmehr in einem der individuellen Kondition entsprechenden leichten Traben, sodass man sich gegebenenfalls noch mit einem anderen Teilnehmer unterhalten könnte. Dabei wird 8-mal mehr Sauerstoff aufgenommen als in Ruhestellung und es entsteht kein Sauerstoffmangel. Wichtig ist es, beim Laufen ohne zu schnaufen oder joggen gründlich in Schweiß zu geraten. Wer die Zeit hat, laufe täglich eine halbe bis zu einer Stunde und das bei jedem Wetter. Die Wirkung ist tiefgreifend und führt zu einer wesentlichen Steigerung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit in jedem Lebensalter, gleich ob Mann oder Frau. Joggen hat jedoch auch Nachteile. Es belastet durch seinen spezifischen Bewegungsablauf, vor allem auf harten Böden, Füße und Gelenke mit dem 2- bis 3-fachen Körpergewicht und ist deshalb für Menschen mit Arthrosen im Knie- oder Hüftgelenk oder durch Blutungsstörungen in den Beinen nicht zu empfehlen. Diese Nachteile werden bei Bewegungsarten wie Radfahren, Schwimmen und Skilanglauf vermieden. Auch hier wird die Ausdauer wirksam gesteigert. Aber Füße und Gelenke werden durch die Gewichtsverlagerung auf das Fahrrad, das Wasser oder die Skier weitgehend entlastet. Außerdem sind solche Bewegungsarten im Unterschied zum doch recht intensiven Joggen auch für ältere Menschen gut geeignet. Weitere wertvolle Bewegungsarten sind Wandern, Bergwandern, Gymnastik und Gartenarbeit. Leistungssport hingegen oder auch alpiner Skilauf ist nicht jedermanns Sache und führt vielfach zu Verletzungen. Wichtig ist, dass die Bewegungsarten, die man sich wählt, Freude bereiten, sodass die regelmäßige Durchführung nicht langweilig wird. Anfänger sollten langsam beginnen und dann allmählich die Intensität steigern. Gerade die Regelmäßigkeit, also am besten 2 bis 3-mal in der Woche, und die Vermeidung schädlicher Überforderung ist für die Erhaltung der Ausdauer und Gesundheit ein wesentlicher Faktor. Übrigens kann bereits ein halb- bis einstündiger Spaziergang alle 2 Tage in der frischen Luft Wunder wirken. Er führt, vor allem dann, wenn er in Gottes Schöpfung durchgeführt wird, nicht nur zu körperlicher Frische, sondern auch zum Abbau von Stress und zur seelischen Entspannung in der Begegnung mit Mensch und Natur. Und, falls die Zeit zum Beten genutzt wird, auch zur Begegnung mit Gott. Nun kommen wir zum gesunden Schlaf. Wer gut schlafen will, muss müde sein. Machen Sie deshalb nach Möglichkeit abends noch einen kleinen Spaziergang. Nehmen Sie Ihre Probleme nicht mit ins Bett, sondern bringen Sie diese im Gebet vor Gott. Vermeiden Sie Dauerreize, Hektik, zu viel Essen, Genussgifte wie Kaffee, Alkohol und Tabak, aufregende Lektüre, Sendungen und Diskussionen vor dem Schlafengehen. Störende kalte Füße verschwinden nach einem Wechselfußbad oder durch eine Wärmeflasche nachhaltig und rasch. Natürliche Schlafhelfer sind Umschläge, Luft- und ansteigende Bäder nach Kneipp sowie Baldrian-, Melissen- und Lavendeltee. Flach, eben und nicht zu weich sollte das Bett, ruhig, trocken, sauerstoffreich und nicht zu warm sollte der Schlafraum sein, höchstens 15 bis 18 Grad Celsius. Die erquickendsten Stunden liegen für die meisten Menschen vor Mitternacht, doch ist der Schlafrhythmus individuell verschieden. Wichtig ist, dass es zu ausreichendem Schlaf kommt und der Rhythmus nicht dauernd verändert wird. Die Nacht sollte nicht zu oft zum Tag gemacht werden. Ausreichender Schlaf ist für die Gesundheit, das Wohlbefinden und das Immunsystem wichtig. Normal ist eine durchschnittliche Schlafdauer von 7 bis 9 Stunden je nach Schlafbedürfnis. Wenn man einmal absolut nicht schlafen kann, sollte man sich nicht zu lange im Bett wälzen, sondern lieber aufstehen, etwas Beruhigendes lesen und sich danach wieder hinlegen. Hilfreich ist es auch, wenn man sich in einer solchen Situation sagt, ich muss ja jetzt gar nicht unbedingt schlafen, weil sonst leicht ein gegenteiliger Mechanismus entsteht und man sich über die Schlaflosigkeit aufregt und hineinsteigert, was den Schlaf erst recht raubt. Nimmt man hingegen alles gelassen und legt die Schlaflosigkeit im Gebet Gott hin, gelangt man eher zur Entspannung. Wer nach diesen Ratschlägen handelt, kann, von bestimmten Krankheiten abgesehen, auf chemische Schlafhelfer in der Regel verzichten und erlebt durch den wiederkehrenden tiefen Naturschlaf einen Zugewinn an Gesundheit, Lebensfreude und Kraft. Eng mit dem Schlaf hängen die gesunden Nerven zusammen. Der Mensch ist eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Erkrankt der Leib, so ist auch das seelische Leben des Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Ist die Seele krank, so leidet auch der Körper darunter. Durch Schäden am Nervensystem wird die Organgesundheit geschwächt, da alle Organe auf funktionsfähige, gesunde Nervenverbindungen angewiesen sind. Daraus wird deutlich, dass alles, was das Nervensystem schädigt, zugleich auch das organische und seelische Befinden schmälert, dass aber umgekehrt alles Nervenschützende zur Kräftigung der allgemeinen Gesundheit verhilft. Welche sind nun die Einflüsse, welche die nervliche und allgemeine Gesundheit schädigen? Es ist einerseits die Überreizung mit Lärm, Licht und Genussgiften, andererseits der Mangel an Naturanregung, Sauerstoff, Vitaminen und innerer Ausgeglichenheit. Vielfältig und verwirrend sind die Reize, die täglich auf uns einströmen. Ein Übermaß an optischen Einflüssen, an Lärm und Hektik verbraucht Nervenkraft, raubt seelische Harmonie und Ausgeglichenheit. Hier gilt es, wo immer möglich, eine Barriere vorzuschieben, also das Radio nur einschalten, wenn man wirklich hören will, den Fernseher, wenn überhaupt, nur einschalten, wenn man wirklich sehen will und den Computer nur, wenn man wirklich damit arbeiten will. Gerade für den nervösen Menschen sind solche Maßnahmen verstärkt notwendig und in höchstem Grade segensreich. Der Genussgiftverbrauch sollte ebenfalls weitgehend eingeschränkt werden. Kaffee, Schwarztee, Tabak, Alkohol, Drogen, beruhigende oder aufputschende Medikamente jagen zwar schnell Pulsschlag und Wohlbefinden hoch oder verschaffen Entspannung, sie wirken aber nur für den Augenblick und ihre Dauerwirkung auf Nervensystem und Gesundheit ist mitunter verhängnisvoll. Herzklopfen, Gereiztheit und Krankheit sind ebenso regelmäßig die Folgen wie oft lebenslange Abhängigkeit und Sucht. Außerordentlich viel kann der Einzelne für sein nervliches und organisches Wohlbefinden tun, indem er sich die Wasseranwendungen nach Kneipp und Priesnitz zu eigen macht. Eine kurze kalte Ganzwaschung oder Dusche morgens auf den bettwarmen Körper, ein kaltes Armbad, ein Wechselfußbad, erst lange warm, dann kurz kalt, außerdem dosierte Bürstungen, Luft- und Sonnenbäder, alles dies wird mit einem als Gegenreaktion eintretenden, angenehmen Wärmegefühl belohnt und trainiert und kräftigt die Nerven. Darüber hinaus wird die Durchblutung gefördert, Herz und Kreislauf werden gestärkt und der Körper wird stählern und abwehrfähig gegen Erkältungen. Die intensive Bewegung, welche sich an Kaltwasseranwendungen stets anschließen muss, versorgt Leib und Nerven vermehrt mit Sauerstoff, den diese besonders reichlich benötigen. Auch die richtige Nahrung ist entscheidend für die Gesundheit von Körper, Seele und Geist. Bei Fehlen von Stoffen kommt es zu Mangelerscheinungen. Bei Fehlen von Nervenvitamin, insbesondere Vitamin B1, zu nervösen Störungen aller Art. Allein eine vollwertige Ernährung auf der Basis von Vollgetreide, Obst, Rohgemüse und Salaten, Milch, kaltgeschlagenen Ölen, Fetten, Nüssen und Vollkornerzeugnissen ist in der Lage, dem Organismus alle Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe zuzuführen, sowie eine robuste Gesundheit und stabile Nerven zu ermöglichen, vor allem wenn gleichzeitig Vitaminräuber in Gestalt von isolierten Kohlehydraten, also vor allem Fabrikzucker und Weißmehlprodukten, weitgehend eingeschränkt werden. Überall in der Natur herrscht Rhythmus. Wechsel zwischen Jahreszeiten, zwischen Tag und Nacht, zwischen Tätigkeit und Entspannung. Will der Mensch gesund bleiben, so muss er sich nach dem von Gott geschaffenen Tag-Nacht-Rhythmus richten. Gerade der nervöse Mensch darf nicht die Nacht zum Tage machen. Er sollte früh schlafen gehen und früh aufstehen. Das ist für seine Gesundung Voraussetzung. Im Verschwinden von Müdigkeit und Schlaflosigkeit, in gesteigerter Denk- und Leistungskraft, machen sich die günstigen Auswirkungen eines Naturschlafs schnell bemerkbar. Mit stabilen Nerven vermag man Belastungen und Schicksalsschläge leichter zu verkraften und neigt weniger zu Depressionen. Der seelisch Leidende sollte deshalb mit Hilfe der genannten Maßnahmen zunächst seine Nervengesundheit wiederherstellen. Dann gilt es, eine positive Einstellung zu Welt und Familie zu gewinnen, Liebe zu schenken und anzunehmen, viel Gutes zu tun, sich an Menschen, Tieren und der Schönheit der Schöpfung zu erfreuen. Durch Glaube und Gottvertrauen bekommt das Leben ein neues Fundament in Frieden, Freiheit und beseelendem Glück. Nun wende ich mich einem ganz anderen Thema zu: gesunde Zähne. Zahnfäule, also Karies, entsteht auf zwei Wegen. Einerseits durch Einwirkung konzentrierter Süßigkeit auf die Zähne von außen, zum anderen über den Stoffwechsel von innen. In der Mundhöhle des Menschen leben rund 50 Millionen Bakterien. Manche dieser Bakterienstämme, zum Beispiel der besonders aggressive Streptococcus mutans, vermehren sich bei der Aufnahme von Polysacchariden, vor allem Zucker, rasant und bilden zähklebrige Beläge, die sogenannte Plaque, auf den Zähnen. Darüber hinaus produzieren sie Säuren, welche die Zahnsubstanz angreifen. Bereits 10 Minuten nach dem Verzehr von Süßigkeiten ist eine hohe Säurekonzentration erreicht. Eine Traubenzuckerlösung braucht bei einem gesunden Zahn nur 35 Minuten, um bis zum Zahnmark vorzudringen und mit Hilfe der Bakterien ihr Zerstörungswerk zu verrichten. Wer Zahnfäule verhüten will, sollte deshalb klebrige Süßigkeiten, also Bonbons, Schokolade und Ähnliches, so weit wie möglich meiden und auch Naturzuckerkonzentrate wie Honig und Trockenfrüchte nicht konzentriert, sondern eingeweicht oder in Getränken verdünnt zu sich nehmen. Nach jeder Mahlzeit, vor allem aber nach Naschereien und vor dem Zubettgehen, sollte man die Zähne gründlich reinigen, und zwar vom Zahnfleisch zum Zahn, nicht quer zum Zahn. Hierzu eignet sich eine Zahnbürste mit abgerundeten Borsten, die auch aus Zahnzwischenräumen die Speisereste entfernen kann. Auch Zahnseide, die zwischen die Zähne eingeführt werden kann, empfiehlt sich für eine gewissenhafte Reinigung. Heimtückisch verläuft die Gebissschädigung über den inneren Stoffwechsel. Enthält die tägliche Nahrung zu wenig Vitalstoffe, Spurenelemente und Kalk, so werden Zähne und auch Knochen regelrecht von innen ausgezehrt. Die Folgen können Zahnfäule und Zahnfleischschwund, aber auch Rheuma, Arthrosen, Osteoporose, Schäden an Herz, Darm, Nerven, Haut und Skelett sein. Extrem vitalstoffarm und zudem noch vitamin- und kalkraubend sind Fabrikzucker, geschälter Reis, stark erhitzte Nahrungsmittel, Weiß-, Grau- und Auszugsmehle. Zahnerhaltend und gesundheitsfördernd wirken hingegen naturbelassene Lebensmittel mit hohem Vitamin- und Wertstoffgehalt, also Vollgetreide, Vollkornbrot, Rohgemüsesalate, Obst-, Roh- und Sauermilchprodukte, Nüsse, Naturreis und unraffinierte kaltgepresste Öle und Fette. Wer sich so ernährt und sein Gebiss pflegt, hat gute Chancen, ein Leben lang gesunde Zähne zu behalten. Nun zum Thema gesunde Augen. Wie zur Erhaltung der Gesundheit allgemein, so tragen auch zur Erhaltung der Sehkraft, zur Erhaltung gesunder Augen als Teil des Organismus die bereits genannten 7 Grundsäulen der Gesundheit bei, als da sind eine vollwertige, giftfreie und vitaminreiche Ernährung, ausreichende körperliche Bewegung, guter Schlaf, richtige Atmung, vernünftige Abhärtung durch Luftbäder und schonende Wasseranwendungen, eine positive Lebenseinstellung auf der Basis von Gottvertrauen und Nächstenliebe. Speziell zur Pflege der Augen und der Sehkraft können darüber hinaus folgende Empfehlungen gegeben werden. Die Augen nicht überanstrengen. Übermäßiges Fernsehen, Starren auf den Computerbildschirm und Arbeiten bei künstlichem Licht einschränken. Auch tagsüber zwischendurch die Augen schließen und entspannen. Im Sommer keine oder bei starker Sonneneinstrahlung nur sehr gute Sonnenbrillen tragen. Sonnenbrillen mit schlechtem Glas schwächen die Sehkraft. Augengymnastik und Farbübungen machen, etwa durch Schweifenlassen des Blickes oder Augenrollen. Wer liest, sollte zwischendurch immer auch in die Weite schauen. Jede Starrheit, also stierer Blick, ist zu vermeiden. Konkret sehen solche Augengymnastikübungen speziell zur Kräftigung der Ziliarmuskeln und zur Erhaltung der Akkommodationsfähigkeit der Augenlinse so aus. Blick auf einen Punkt fixieren und dabei den Kopf in Kreisform bewegen. Kopf ruhig halten und Blick kreisen lassen. Schnell zwischen Nah- und Fernblick wechseln. Und weitere Übungen. Durch regelmäßige Augengymnastik lassen sich manchmal Erfolge bei Kurz-, Weit- und Alterssichtigkeit erzielen. Zumindest lässt sich eine Verschlimmerung verlangsamen oder aufhalten. Dies gilt allerdings nicht bei schweren Erkrankungen wie grauem oder grünem Star. Nun zum Thema gesunde Haare und Haut. Jetzt wasche ich doch alle 2 Tage meine Haare und habe trotzdem gleich wieder Schuppen und immer mehr Haare fallen aus. Landauf, landab hört man diese Klage und die bange Frage, was man denn gegen übermäßige Schuppenbildung und Haarausfall tun kann. Wie kommt es, dass immer mehr Menschen unter diesen Übeln leiden und Hautärzte voraussagen, dass in einigen Jahrzehnten sogar die Hälfte der Frauen kein Kopfhaar mehr besitzt, wenn die Zunahme von Haarausfall im bisherigen Ausmaß fortschreitet? Nun, gewiss ist Haarausfall in vielen Fällen erblich oder durch Krankheiten bedingt, zum Beispiel durch Grippe, Typhus, Syphilis, Stoffwechselschäden, Keim- und Schilddrüsenstörungen. Sehr oft aber muss man feststellen, dass Menschen sich ihr Haar buchstäblich vom Kopf waschen. Die Haut und die Kopfhaut ist normalerweise durch eine dünne Fettschicht geschützt. Fett macht die Haut geschmeidig und festigt die Hautoberfläche. Fett bildet zusammen mit Wasser und Salzen einen Säuremantel, der Krankheitserreger abwehrt. Fett ist für den Hautstoffwechsel unerlässlich. Ohne Fett würde die Haut spröde werden und allmählich absterben. Was bewirken nun viele Seifen, Detergenzien und Haarwaschmittel? Sie führen zu einer starken Entfettung der obersten Hautschicht. Weil zu wenig Fett da ist, sterben Teile der Hornzellschicht ab und übermäßig viele Schuppen entstehen. Dies gilt sowohl für den Haarboden als auch für den ganzen Körper, überall wo Haut ist. Aber der Körper wehrt sich gegen den Fettentzug. Als an sich gesunde Gegenreaktion tritt zunehmende Fettproduktion ein. Leider jedoch oft im Übermaß, da das Gleichgewicht des Hautstoffwechsels durch die falsche Behandlung schon durcheinandergebracht wurde. Das zweite Übel, nämlich rasche Verfettung der Haare, ist da. Mit der Zeit verliert der Körper seine Fähigkeit zu reagieren und stellt die Fettproduktion immer mehr ein. Die natürlichen Kräfte erlahmen. Dann liegen ganze Hautpartien trocken und können ihre Stoffwechselaufgaben nicht mehr wahrnehmen. Die lästige Verfettung lässt zwar nach, dafür fallen jetzt aber immer mehr Haare infolge Unterernährung aus. Die letzte Stufe, zunehmender Haarausfall und Glatzenbildung, ist erreicht. Was tun, um vorzubeugen? Die Antwort lautet: eine übermäßige Entfettung des Haarbodens und Zerstörung des natürlichen Säureschutzmantels der Haut vermeiden durch Verwendung möglichst milder, alkalifreier Haarwaschmittel sowie schonende Nachfettung. Gerade Menschen mit übermäßig verfettetem Haar sollten solche Mittel benutzen, um den Teufelskreis von Entfettung und übermäßiger Rückfettung zu durchbrechen. Nicht ohne Grund haben Menschen, als es noch keine chemische Industrie gab, jahrtausende lang ihre Haare mit milden, natürlichen Mitteln, wie etwa dem ganz normalen Eidotter, gewaschen und danach mit duftenden Ölen leicht eingerieben. Sie haben damit automatisch das Richtige getan. Eidotter reinigt, aber greift nicht übermäßig in den Fettgehalt ein. Zum Haarwaschen haben sie den Eidotter gründlich vom Eiweiß getrennt, da Eigelb den Schmutz löst, Eiweiß aber die Haare verklebt. Dann haben sie das Haar gut nass gemacht, den Eidotter, bei kurzem Haar genügt einer, darin verrieben, dass es ganz leicht schäumt, und anschließend alles mit Wasser herausgespült. Auf diese Weise kam man je nach Haartyp mit 1 bis 2 Haarwäschen pro Woche aus. Wie für die Kopfhaut, so gilt auch für die Haut des ganzen Körpers, nicht zu oft und nicht zu stark mit scharfen Seifen herangehen. Nach dem Waschen bieten sich verschiedene Haaröle bzw. Hautöle für die Haut und andere milde Präparate für die Rückfettung an. War falsche Behandlung die Ursache für den Haarausfall, so wird dieser allmählich zum Stillstand kommen. Vor allem, wenn eine vollwertige Ernährung auch von innen her dem Haar die nötigen Vitalstoffe und Spurenelemente zuführt. Schuppen treten nur noch in geringem Ausmaß auf und lassen sich mit einem antistatisch gemachten Kamm, der ins Wasser getaucht ist, leicht auskämmen. Vor allem aber wird das Haar geschmeidig und locker und erhält einen frischen Glanz, ein Zeichen für die wiedergewonnene Gesundheit. Nun folgen einige Ratschläge für die Gesunderhaltung von Herz und Kreislauf. Um Herz und Kreislauf mit Gottes Hilfe möglichst lange gesund und leistungsfähig zu erhalten, ist es wichtig, die Risikofaktoren zu vermeiden oder einzuschränken, die Herz und Kreislauf belasten und die Entstehung eines Herzinfarkts begünstigen. Im Einzelnen gilt Folgendes für die Vorbeugung. Bekämpfen Sie Übergewicht und einen zu hohen Cholesterinspiegel im Blut durch eine gesunde, vollwertige Ernährung, wie ich sie schon beschrieben habe. Halten Sie Ihren Kreislauf durch schonende Bewegungsübungen und Sport, allerdings ohne Übertreibung, in Schwung. Meiden Sie unter allen Umständen das Gefäßgift Nikotin, also Rauchen. Gehen Sie unnötigem Stress und Ärger aus dem Weg. Entspannen Sie sich tief und oft, aber ohne fernöstliche Praktiken. Erfahren Sie die Gelassenheit im Glauben an den Schöpfer, der Sie auch in schwierigen Situationen trägt und in seiner Hand hält. Und nun noch einige Hinweise für gesunde Leber und Galle. Leberschäden entstehen durch chronische Gifteinwirkung oder Infektion. Oberstes Gebot ist die Schonung der Leber durch streng reizlose Kost, am besten Rohkost mit Quarkzulagen, sowie strenge Vermeidung von Genussgiften, Alkohol und stark wirkenden chemischen Medikamenten. Dampfbäder, Lenden- und Kurzwickel, Essigtuchauflagen, Kneippsche Waschungen, Heilerde, Kohle und Tees wirken entgiftend. Bewährte Naturmittel sind insbesondere der rohe schwarze Rettich, rohes Sauerkraut, Leber- und Gallentee, Heilwasser, milchsaure Gemüse, Sauerteigbrot, Sauermilch und Leinsamen. Gegen Gallenstörungen und besonders zur Vorbeugung gegen Gallenkoliken gelten 5 Gesundheitsregeln. Nicht zu viel tierisches Fett, etwa Wurst, essen, denn das darin enthaltene Cholesterin kann Gallensteine bilden. Ferner Bohnenkaffee meiden, zum Essen nichts Eiskaltes trinken, keine aufgewärmten Speisen zu sich nehmen und nichts essen, was lange in der Pfanne gebraten wurde, weil Reiz- und Röststoffe eine Kolik fördern oder auslösen können. Stets sollte die Nahrung so naturbelassen wie möglich sein und alle Vitalstoffe enthalten. Viele Menschen fahren in Urlaub ohne genügende Vorbereitung darauf. Nun einige Tipps, wie kann ich mich gesund erhalten im Urlaub? Im Urlaub drohen 1000 Gefahren. Rund ein Drittel aller Urlauber kommt krank nach Hause zurück. Was kann man tun, um Krankheit in den Ferien zu vermeiden und wahre Erholung zu finden? Nun, Gesundheit im Urlaub hat 7 Voraussetzungen. Erstens, man muss vorher wissen, was man sich zutrauen kann. Bei der Wahl des Urlaubsorts sind Klima, Küche, Hygiene und spezifische Krankheiten zu berücksichtigen. Man muss manchmal sich impfen lassen dagegen dann. Zweitens, der Reiseweg sollte nicht zu lange und anstrengend sein. Monotone Mammutstrecken in Bus oder Auto belasten Nerven, Herz und Kreislauf. Drittens, wer zur Seekrankheit neigt, sollte keine Schiffsreisen machen. Flugreisen setzen eine vorherige ärztliche Untersuchung voraus. Viertens, gesundheitlich besonders wertvoll ist es, wenn der Urlaubsort höher als der Wohnort liegt. Fünftens, nach der Ankunft am Urlaubsort darf man sich zunächst nicht zu viel zumuten, sondern muss sich erst einige Tage akklimatisieren. Sechstens, zur Anpassung an Klimareize und ungewohnte Temperaturen empfiehlt sich eine schonende Abhärtung durch Kneippsche Wasseranwendungen schon zu Hause. Siebtens, auch im Urlaub sollte man sich vollwertig und giftfrei ernähren. Vollkornknäckebrot, Vollgetreide, Hefeflocken, Vollreis und weitere naturbelassene Lebensmittel lassen sich bequem von daheim mitnehmen und verderben unterwegs nicht. Als risikolosestes Urlaubsgebiet gilt das waldreiche Mittelgebirge. Wer im eigenen Land bleibt, wird nicht durch lange Reisewege strapaziert und findet eine große Fülle an Kurorten, Bädern und Wandermöglichkeiten vor. Reizklima herrscht dagegen im Hochgebirge, das sich deshalb vorwiegend für jüngere und jung gebliebene Menschen zur Abhärtung und Kräftigung eignet. Eine zu schnelle Überwindung großer Höhenunterschiede sollten vor allem Herz- und Kreislaufkranke vermeiden. Auch der Aufenthalt am Meer dient durch abhärtendes Reizklima und Schwimmen der Gesundheit. Jedoch sind dauernder Wind und zu hoher Salzgehalt des Meerwassers für vegetativ labile oder schilddrüsenkranke Menschen gefährlich. Sengende Sonne, ungewohnte Ernährung und oft mangelhafte Hygiene erwarten den Urlauber in manchen südlichen und tropischen Ländern. Die große Infektionsgefahr kann man vermindern, indem man alle Salate sauber wäscht und sehr sauer zubereitet. Wasser sollte man nur abgepackt oder abgekocht zu sich nehmen und Eiswürfel in Getränken vermeiden. Die gleichbleibende Wärme hilft gut bei bestehenden Erkältungen und rheumatischen Beschwerden, jedoch bewirkt sie keine Abhärtung, da Klimareize fehlen. Gewarnt werden muss vor übertriebenem Sonnenbaden. Sonnenbrand, vorzeitiges Altern der Haut, Kreislaufstörungen und sogar Hautkrebs können die Folgen sein. Wenn man sich aber einölt, eincremt, bewegt und insbesondere den Kopf schützt, vermindert man das Schadensrisiko und wird dennoch sommerlich braun. Starken Durst kann man durch zuckerfreie Getränke rasch und angenehm löschen. Zuckerdurchsetzte Spirituosen, Alkohol und Eis dagegen löschen den Durst nicht, sondern verstärken ihn. Eis bewirkt zudem eine Unterkühlung des Magen-Darm-Kanals, was zu einem Magenschleimhautkatarrh führen kann. Grundsätzlich ist freilich gegen ein gelegentlich und nicht zu schnell verzehrtes Eis nichts einzuwenden. Im Urlaubsgepäck vergesse man nicht die Bibel als wichtigste Lektüre, denn es soll ja nicht nur der Körper, sondern der ganze Mensch als Geist-Seele-Leibeinheit gestärkt werden. Nun folgen Tipps gegen Erkältungen und Grippe. Es kommt nicht so sehr darauf an, welche Grippewelle gerade am Kommen ist, weil der Organismus des Menschen bei entsprechender Stärkung und Abwehrfähigkeit automatisch die richtigen Gegenmaßnahmen einleitet. Zu robuster Widerstandskraft verhilft die in Asien und Europa bereits Jahrtausende alte Wasserheilkunde. Als Träger von Wärme und Kälte aktiviert Wasser die körpereigenen Abwehrmechanismen. Durch Blutung, Nähr- und Sauerstoffzufuhr zu jeder Zelle werden gefördert. Dabei wirkt infolge Reiz kaltes Wasser wärmend, heißes kühlend. Von 2 Sorten Bakterien ist der Mensch umgeben, nützlichen und schädlichen. Mit Penicillin und keimtötenden Gurgelmitteln, die freilich im Notfall unverzichtbar sein können, werden beide vernichtet. Für den Aufbau einer festen Widerstandskraft gilt es aber, so gut wie möglich die nützlichen Bakterien zu erhalten und zu vermehren und hier können Wasseranwendungen unschätzbare Dienste leisten. Durchblutungssteigernde Hautpflege betreibt man durch eine anfangs kräftige, dann weichere Bürstung. Eine tägliche kalte Brause, die ruhig heiß beginnen darf, steigert Wohlbefinden und Abwehrkraft. Man duscht zuerst 3 Minuten so heiß wie erträglich und danach 30 Sekunden so kalt wie möglich und wiederholt das Ganze 3-mal. Nach Unterkühlung oder bei kalten Füßen vermindert ein heißes Vollbad oder Fußbad mit anschließendem kalten Abwaschen rasch die drohende Erkältungsgefahr. Ständig kalten Füßen hilft aufbauend und nachhaltig das Wechselfußbad, also 5 Minuten warm, 10 Sekunden kalt, das man mehrmals wiederholt, ab. Und der Schlaflosigkeit setzt eine notfalls zu wiederholende, schnelle, kalte Ganzwaschung von oben nach unten ein Ende. Bei bereits vorhandener Erkältung und Grippe empfiehlt sich kräftiges Schwitzen, was, außer von herz- und kreislaufkranken Menschen, in der Regel gut vertragen wird und durch schweißtreibende Tees, zum Beispiel Lindenblütentee, gefördert werden kann. Bis 39,5 Grad Celsius ist Fieber bei Erkältungen und Grippe in der Regel ungefährlich. Es bewirkt, dass schädliche Viren und Bakterien sterben. Wird das Fieber zu hoch, können kalte Wadenwickel oder notfalls auch fiebersenkende Mittel helfen. Gegen Müdigkeit, zur Stärkung von Herz und Kreislauf und zur Erhöhung der Leistungskraft wirkt ein kaltes Armbad Wunder. Die Mattigkeit bei Grippe ist ein Zeichen, dass der Körper Ruhe braucht. Diese sollte ihm für seine Genesung unbedingt gegönnt werden. Wer Grippe nicht auskuriert, sondern ignoriert und niederknüppelt, muss mit Rückschlägen und der Entstehung chronischer Krankheiten rechnen. Wichtig ist die Einnahme von Vitaminen, insbesondere Vitamin C, das durch Obst, Säfte oder auch Vitaminpräparate dem Organismus zugeführt werden kann. Zur Ausscheidung von Giftstoffen ist es notwendig, dass der Kranke viel trinkt, am besten Mineralwasser und verschiedene Kräutertees mit Honig, zum Beispiel Grippe-, Erkältungs- oder Brust- und Hustentee. Honig ist bei vielen Viren und Bakterien, die Erkältungen hervorrufen, gut wirksam. Grippezeiten sind, wie Krankheitszeiten generell, Zeiten der Ruhe und Besinnung. Gute Lektüre, insbesondere die Bibel, kann diese Zeit sinnvoll füllen und den Menschen innerlich stärken. Nun zu einem anderen Thema, Rheuma. Stark industriell veränderte, vitalstoffarme Nahrungsmittel bringen den Organismus um wichtige Stoffe, die für die Erhaltung von Gesundheit und Beweglichkeit unbedingt erforderlich sind. Eine Auszehrung von Bändern, Knochen und Organen ist bei ihrem Fehlen die Folge. Schädliche Abbauprodukte lagern sich in Körpergewebe und Gelenke ein. So haben Rheuma und viele andere Zivilisationskrankheiten ihre wesentliche Ursache in einer falschen Ernährung, in der wichtige, für das Skelett- und Bindegewebssystem unentbehrliche Stoffe fehlen. Gefördert werden rheumatische Beschwerden ferner durch lange Zeit andauernde einseitige Beanspruchung bestimmter Gliedmaßen oder Körperteile, durch Übergewicht, Unterkühlung, Wetterfühligkeit, seelische Konflikte und Ähnliches. Zur Vorbeugung empfiehlt sich die Vermeidung der genannten Ursachen, insbesondere die Rückkehr zu naturbelassenen Lebensmitteln. Lebensfrisch, schadstofffrei und vollgeladen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ermöglichen Vollgetreide, Obst, Gemüse, Nüsse, Rohsalate, Rohmilch, kaltgeschlagene Öle, Fette und Vollkornbrot eine robuste Gesundheit, schenken erhöhte Fitness und Leistungskraft. Stellt eine vollwertige Ernährung einen wichtigen Grundpfeiler der Rheuma-Behandlung dar, so gibt es eine Vielzahl ergänzender und unterstützender natürlicher Maßnahmen. Moor, Schwefel, Therman, Mahl, Heilkräuter über Wärmungs- und Sonnenbäder, Packungen, Waschungen und Güsse nach Kneipp, Schwitzen, Dampfbad und spezielle Gymnastik, vor allem Wassergymnastik. Alle diese Naturmethoden lindern die Beschwerden und fördern die Durchblutung. Die Ausscheidung wird erhöht, die Bewegungsfähigkeit gesteigert, auch wenn eine völlige Heilung nur selten eintritt. Und nun gehen wir auf das heikle Thema Krebs ein. Wenn um 1900 nur jeder 20. an Krebs starb, so werden heute in Deutschland jeder dritte Mann und jede vierte Frau Opfer dieser Geißel der Menschheit. Dies ist ein Warnzeichen und beweist, dass die krebsfördernden Einflüsse in unserer Zivilisation zugenommen haben. Zur Früherkennung gibt die Medizin vor allem folgende Krankheitsmerkmale an. Diese können auf Krebs, aber auch auf eine andere Krankheit hinweisen. Ich nenne einmal die folgenden: ein Knoten oder eine Verdickung an Hals, Brust, Hoden, Achseln, Leisten oder anderswo. Ungewöhnliche Blutung oder Ausfluss. Jede Veränderung an einer Warze, einem Leberfleck oder an einem Muttermadel. Anhaltender Appetitmangel oder Schwierigkeiten beim Schlucken. Auffallender Gewichtsverlust. Anhaltende Heiserkeit oder Husten. Jede Veränderung in der normalen Verdauungstätigkeit und der Urinentleerung. Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung. Blut oder Schleim im Stuhlgang. Blut im Urin. Bluthusten. Auffällige Müdigkeit und Leistungsabnahme. Anhaltende Schmerzen etwa in den Knochen. Nicht jede Geschwulst braucht bösartig zu sein. Die eigentlichen Krebstumore sind durch Ausbruch aus der Ordnung des Körperstoffwechsels und unkontrollierbares Zellwachstum gekennzeichnet. Krebsfördernd wirkt zum Beispiel eine dauernde Reizung einzelner Körperstellen oder Organe, etwa durch chronische Entzündungen, Reibung, übermäßiges Sonnenbaden und Radioaktivität. Daneben sind der Wissenschaft über 1000 karzinogene chemische Stoffe in Medikamenten, Kosmetika, Nahrungsmitteln, Drogen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Industrie usw. so bekannt. Als die drei bedeutendsten krebserzeugenden Faktoren hebt die Medizin die Tierprodukte der Zigarette, die konzentrierten Alkoholika sowie die Luftverschmutzung durch Industrie-, Ölheizungs- und Autoabgase hervor. Da man unmöglich alle schädigenden Einflüsse vermeiden kann, gilt es, die Abwehrkraft des Körpers zu stärken. Schonendes Bewegungstraining wie etwa Trimtrab versorgt den Organismus mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff. Eine vollwertige Ernährung mit reichlich Frischkost, Vollkorn und milchsauren Lebensmitteln schafft ein krebsfeindliches Stoffwechselmilieu und enthält alle Enzyme, die für die Zellatmung unentbehrlich sind. Zu einer gesunden Lebensweise dienen ferner der naturrhythmische Schlaf, die dosierte Haut- und Körperpflege und größtmögliche Naturnähe. Zur seelisch-geistigen Erfüllung gehören Gottverbundenheit und Nächstenliebe. Für den Krebskranken ist nach Operation und Bestrahlung die Nachbehandlung entscheidend, da in vielen Fällen einige Tumorzellen im Körper zurückbleiben. Krebs ist keine örtlich begrenzte Erkrankung, sondern eine Erkrankung des gesamten Organismus. Hilfreich ist deshalb die Umstellung auf eine sinnvolle, kräftigende und gesund erhaltende Lebensweise, wie sie bereits beschrieben wurde. Und nun gehe ich noch speziell auf das Thema Rauchen und auch Alkohol ein. Ich weiß, dass das Rauchen nicht gerade gesund ist, aber mir schmeckt der Tabak eben und viel kann es ja nicht schaden. So argumentiert im ersten Moment mancher Raucher, wenn man ihn auf die Risiken seines Tabakkonsums hin anspricht. Fragt man jedoch genauer nach, so tritt meist eine erschreckende Unkenntnis bezüglich der wahren Gefahren und medizinischen Zusammenhänge zutage. Um diese Unkenntnis bei Rauchern wie auch bei mitbetroffenen Nichtrauchern abzubauen, seien hier die wichtigsten medizinisch nachgewiesenen Schädigungen durch Rauchen zusammengestellt. Ich nenne folgende Punkte. Erstens: Tabakrauch enthält mindestens 20 giftige oder krebserzeugende Stoffe, darunter Teer, Arsen, Blausäure, Nikotin und Kohlenmonoxid. 50 Milligramm Nikotin einem Menschen eingespritzt wirken tödlich. Beim Raucher, der die Gifte über längere Zeit verteilt aufnimmt, kommt es zu einer Vergiftung auf Raten, die sich je nach Rauchmenge, Rauchdauer, Kondition und Inhalationstiefe in Form verschiedener Beschwerden äußert. Erste Warnzeichen für beginnende Schädigungen sind Raucherhusten, Auswurf, Kurzatmigkeit, Schwindelgefühle, Konzentrationsschwäche, allgemeine Leistungsschwäche und Organstörungen. Zweitens: Tabakrauch lähmt die Selbstreinigung der Atemwege. Durch den ständigen Reiz gehen viele reinigende Flimmerhärchen zugrunde. Schleim kann dann fast nur noch durch Husten und Auswurf ausgeschieden werden. Auf liegen gebliebenem Schleim gedeihen Bakterien, die Entzündungen und chronische Bronchitis verursachen können. Greifen diese Entzündungen auf benachbartes Lungengewebe über, so werden Blutgefäße und Gewebe zerstört. Die noch funktionsfähigen Lungenbläschen sind nun überfordert, verlieren nach und nach ihre Elastizität und verschmelzen zu großen Luftsäcken. Somit steht immer weniger Lungenoberfläche für den Sauerstoffaustausch zur Verfügung. Es kommt zur Lungenblähung, zum Emphysem mit wachsender Atemnot. Drittens. Das Gefäßgift Nikotin verengt die Blutgefäße und treibt das Herz zu verstärkter Pumparbeit an. Diese überflüssige Mehrarbeit hat Sauerstoffmangel zur Folge, der noch dadurch verschlimmert wird, dass das Giftgas Kohlenmonoxid weiteren Sauerstoff aus dem Blut verdrängt. Kohlenmonoxid bindet sich 325 mal leichter an den Blutfarbstoff Hämoglobin als Sauerstoff. Dauernde Sauerstoffunterversorgung des Körpers kann zu vielfältigen Leiden führen, von der Leistungsschwäche über das Raucherbein bis zum Herzinfarkt. Viertens. Bezüglich Herzinfarkt gilt Rauchen neben Fehlernährung, Bluthochdruck und Diabetes als wichtigster Risikofaktor. Von den unter 40-Jährigen erleiden fast nur Raucher einen Herzinfarkt. Dies beruht zum einen auf der Sauerstoffverarmung des Organismus, zum anderen darauf, dass Nikotin und Kohlenmonoxid die Verfettung und Verkalkung der Blutgefäße fördern. Raucher, die mehr als 20 Zigaretten täglich konsumieren, unterliegen einem 6-mal größeren Herzinfarktrisiko als Nichtraucher. Fünftens. Rauchen stört durch die Sauerstoffverminderung auch die Zellatmung und schafft damit äußerst günstige Voraussetzungen für das Entstehen zahlreicher Krebsarten. Aids-Stoffe und Teer im Tabakrauch reizen ständig das Gewebe und lösen dadurch den Krebs aus. Wer täglich 20 Zigaretten raucht, belastet seine Lunge in 15 Jahren mit 3 Kilogramm Teer. Somit befällt insbesondere Lungen- oder Bronchialkrebs zu 90% Raucher. Auch Krebs an Lippen, Mundhöhle, Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse, Nieren und Harnblase tritt bei Rauchern laut Statistik durchweg häufiger auf als bei Nichtrauchern. Sechstens. Frauen, die während einer Schwangerschaft rauchen, gefährden die Kindesentwicklung im Mutterleib, weil Nikotin- und kohlenmonoxidhaltiges Blut in den Kreislauf des Kindes gelangt. Das Geburtsgewicht von Raucherkindern liegt durchschnittlich um 170 bis 400 Gramm niedriger als das Gewicht von Nichtraucherkindern. Ferner ist die Gefahr von Fehlgeburten für Raucherinnen doppelt so groß, die Gefahr von Frühgeburten 2- bis 3-mal so groß wie für Nichtraucherinnen. Weitere Schädigungen durch Rauchen seien nur kurz erwähnt. Zigarettenrauchen beeinflusst die Magensäuresekretion und trägt ursächlich zur Bildung von Magen- und Darmgeschwüren bei. Mehrere hunderttausend Menschen allein in Deutschland haben ein Raucherbein, das heißt schmerzhafte Gefäßverengungen der Beinarterien. Jedes Jahr müssen zigtausende Raucherbeine amputiert werden. Raucher brauchen mehr Vitamin C und leiden deshalb stärker unter Vitaminmangel und Erkältungen als Nichtraucher. Rauchen beeinflusst den Hormonhaushalt. Schilddrüsentätigkeit und Blutzuckergehalt erhöhen sich. Oft treten Potenzschwäche oder Sterilität auf. Mindestens jeder fünfte Raucher ist süchtig. Zudem kann Rauchen eine Einstiegsdroge zu Rauschgift werden. Jahr für Jahr fordert der Zigarettenkonsum weltweit viele Millionen Zigarettentote und Frührentner. Jeder sechste Krankheitsfall beruht auf Raucherschäden. In den Altersgruppen zwischen 35 und 59 Jahren sterben circa doppelt so viele Raucher wie Nichtraucher. Schon bei 20 Zigaretten pro Tag verringert sich die Lebenserwartung für den Einzelnen um durchschnittlich 8 Jahre. Ähnlich gravierend sind die Schäden bei übermäßigem Alkoholkonsum, insbesondere bei der Zusichtnahme konzentrierter Alkoholika wie Liköre, Schnäpse, Whisky, Sherry usw. Regelmäßiger und übertriebener Konsum von Alkohol schädigt unter anderem die Schleimhäute durch Reizung, den Kalium- und Vitaminhaushalt, innere Organe, vor allem das Entgiftungsorgan Leber, das auf Dauer überfordert wird, die Wahrnehmungsfähigkeit und Gehirnleistung, man denke an die erhöhte Unfallgefahr, das Kind im Mutterleib, man denke an Missbildungen und auch die Potenz. Lohnt sich das? Wer raucht, schädigt nicht nur sich selber durch häufigere Krankheiten und kürzere Lebenserwartung, sondern er schädigt auch seine Mitmenschen, die er in geschlossenen Räumen dazu zwingt, Tabakgifte gegen ihren Willen einzuatmen. Er schädigt die Mitglieder seiner Versicherung, die die Kosten seiner häufigeren Krankheiten in Gestalt höherer Beiträge mitbezahlen müssen, und er schädigt auch das Bruttosozialprodukt, das sich durch jährlich viele Millionen raucherbedingte Frühtodesfälle in Europa um etliche Milliarden Euro verringert. Angesichts der großen Gefahren des Rauchens ist es besonders erschütternd, dass immer mehr Jugendliche zur Zigarette greifen. Von den über 14-Jährigen raucht circa jeder Dritte, später sind es noch mehr. Was bringt so viele Jugendliche dazu, dies zu tun? Welches sind die Motive? Nun, die Pubertät ist die Entwicklungsphase, in der die Bereitschaft, mit dem Rauchen anzufangen, am größten ist. Man tritt aus den Kinderschuhen heraus, wird aber noch nicht als erwachsen angesehen. Der unsichere Mensch lässt sich in dieser Lage leicht dazu beeinflussen, durch Rauchen seine angebliche Reife widerspiegeln zu wollen. Rauche und du bist wer, heißt es dann. Er will zeigen, dass er unabhängig ist von Elternhaus und Schule. Oft ist der Griff zur Zigarette eine Trotzreaktion auf Rauchverbote durch Eltern oder Lehrer, nach dem Motto, ich bin mein eigener Herr. Der Herdentrieb reißt außerdem viele mit. Oft wird Anpassung an die Gruppe der rauchenden Mitschüler oder Kollegen gesucht. Man raucht also aus Angst vor dem Ausgestoßensein, dem Alleingelassenwerden. Mancher, der das Rauchen aufgeben wollte, wurde durch andere wieder von seinem guten Vorsatz abgebracht. Diese wollen damit in der Regel ihr eigenes schlechtes Gewissen darüber, dass sie selbst von der Zigarette nicht freikommen können, beruhigen. An das Ekelerregende am Glimmstängelkonsum, die ätzende und beißende Wirkung des Rauches, das Entstehen von Nikotinspeichel, Raucherhusten und Mundgeruch, an die Suchtgefahr und die stark gesundheitsschädigende Wirkung schließlich, also an Krebs, Raucherbein, Herzpotenz, Nervenleiden und so weiter, denkt zunächst niemand oder erst dann, wenn unreparierbare Schäden bereits vorhanden sind. Ja, ganz im Gegenteil, speziell von Jungen wird Rauchen als Zeichen für Härte und Männlichkeit betrachtet. Insgeheim hoffen sie, so die Bewunderung der Mädchen einheimsen zu können. Bald jedoch müssen sie die Erfahrung machen, dass die wenigsten Mädchen auf diese Art von Angeberei hereinfallen. Wer Härte vortäuschen will, gibt sich gerne auch unbeeindruckbar und welterfahren. Dazu gehört wiederum, dass so jemanden alles langweilt. Echt cool, heißt es dann. Nun, dass diese Langeweile nicht echt ist, wird auch von den Altersgenossen aber ziemlich schnell durchschaut. Ebenso erkennt jeder die vorgetäuschte Härte und Unabhängigkeit sowie das scheinbare Erwachsensein bald als Schauspielerei. All dies wirkt dann komisch und wird dem Betreffenden sogar als Zeichen von Unsicherheit ausgelegt. Dieser erreicht so das Gegenteil von dem, was er erstrebte. Er wirkt unbedeutend, schwach und bedauernswert. Politiker und Krimihelden sind neben Eltern leider vielfach schlechte Vorbilder in puncto Rauchen. Überdies verspricht eine raffiniert aufgemachte Tabakwerbung Entspannung, Individualismus und soziale Anerkennung durch den Kauf ihrer Produkte. Die direkte Werbung für Genussgifte in den Massenmedien wurde zwar weitgehend verboten, dafür läuft aber die indirekte Werbung munter weiter. Jeder kennt die Szene. Bevor der Kommissar seinen schwierigen Fall löst, steckt er sich noch rasch eine Zigarette an. Oder zwei alte Freunde treffen sich wieder und müssen dieses freudige Ereignis natürlich mit einem Gläschen Wein begießen. Und auch der Westernheld kommt ohne seinen Whisky nicht aus. Kein Sheriff ohne Sherry. Tabak- und Alkoholgenuss werden hier als etwas völlig Normales, ja Erstrebenswertes hingestellt. Das Heimtückische ist, dass solche Filme und Szenen auf unser Unterbewusstsein wirken. Sie wecken, oft ganz unbemerkt, in uns den Wunsch, genauso zu sein und zu handeln wie der Krimi- oder Westernheld. Denn die meisten Leinwandfiguren haben Vorbildcharakter. Leider kann auch vielen Personen der Öffentlichkeit, etwa Politikern und Künstlern, der Vorwurf nicht erspart werden, dass sie durch Rauchen und Alkoholgenuss im Fernsehen ganz massiv Werbung für gesundheitsschädliche Erzeugnisse betreiben. Vielleicht würden sie es nicht mehr tun, wenn sie wüssten, welchen Schaden sie damit anrichten können. Es wird in absehbarer Zeit kaum möglich sein, die Tabak- und Alkoholwerbung im notwendigen Umfang aus den Medien zu verbannen. Trotzdem sollten verantwortungsbewusste Filmemacher daran arbeiten, eine neue, positivere Art Held auf die Leinwand zu bringen. Auch als Einzelne können wir viel dazu beitragen, dass die Zahl der Alkoholgeschädigten und Tabakopfer nicht noch mehr zunimmt. Zum Beispiel, wir können Politiker und andere bekannte Leute darum bitten, in der Öffentlichkeit nicht zu rauchen. Wir können unser Bewusstsein daraufhin schulen, dass wir nicht alles, was im Fernsehen, Kino oder Radio gezeigt wird, kritiklos übernehmen. Wir können andere auf die Gefahren der unterbewussten Verführungen hinweisen. Und wir können unser Leben mit tiefem Glauben und Gottvertrauen füllen lassen, das die Flucht zu schädlichen Ersatzbefriedigungen überflüssig macht. Jeder junge und ältere Mensch sollte sich also, bevor er mit dem Rauchen anfängt, darüber im Klaren sein, dass er für ein bisschen Schauabziehen, das doch niemand ernst nimmt, sehr wahrscheinlich eine lebenslange Sucht als Quittung bekommt. Das Gleiche trifft in vielen Fällen auch für den Alkohol und für alle weiteren Drogen zu. Eine besondere Gefahr des Nikotins liegt darin, dass es eine Einstiegsdroge zu anderen Suchtmitteln sein kann. Für denjenigen, der schon raucht und nicht noch tiefer in den Teufelskreis der Suchtgifte hineingeraten möchte, gilt deshalb, je länger du mit dem Aufhören wartest, desto schwieriger wird es, vom Nikotin freizukommen und dich vor weiteren Drogen zu schützen. Nun noch zu einem ganz anderen Thema, gesunder Land- und Gartenbau. Was ich hierüber sage, dürfte auch unter Christen umstritten sein. Die nachfolgenden Argumente stelle ich zur Diskussion. Ausdrücklich betont sei, dass ich damit nicht für esoterisch geprägte Verfahren wie die biologisch dynamische Anbauweise, also die Demeter-Produkte, der Anthroposophie Rudolf Steiners das Wort rede, sondern nur für wirklich naturgemäße, biologische Methoden ohne okkulten Ballast. Hierzu nun also einige Anmerkungen. Die konventionelle Landwirtschaft behandelt die Pflanze weithin wie eine Maschine. Das Rezept lautet für viele offenbar, möglichst viel Kunstdünger hineinstopfen und dann auf hohe Erträge hoffen. Diese Denkweise ist nicht nur in biologisch-ökologischer, sondern auch in ökonomischer Hinsicht grundfalsch und verhängnisvoll. Denn die Pflanze ist eben keine tote Maschine. Sie ist ein Lebewesen, das in Symbiose, also Lebensgemeinschaft mit Mikroorganismen steht, wie sie in einem fruchtbaren Boden in riesiger Zahl vorkommen. Jeder Kubikzentimeter Erde enthält bis zu 5 Milliarden Mikroorganismen. Dieses Bodenleben ist die Voraussetzung für Pflanzengesundheit, hohe Erträge und das biologische Gleichgewicht in der Natur. Kunstdünger, also konzentrierte, leichtlösliche chemische Mineraldünger, gefährden oder zerstören, insbesondere in hoher Dosierung, auf dreifache Weise die Harmonie des Bodenlebens. Erstens, durch ihre meist ätzende Schärfe töten sie unmittelbar die empfindlichen Bodenbakterien ab. Zweitens, durch ihre leichte Löslichkeit übergehen sie die Bakterien und damit die wichtige Stufe der Dosierung des Nährstoffangebots. Folglich wird die Pflanze mit Nährstoffen überschwemmt. Es entsteht zwar äußerlich ein Riesenwuchs, gleichzeitig wächst aber die Anfälligkeit gegen Krankheiten und sogenannte Schädlinge, was letzten Endes zu einem Ertragsrückgang führt. Zum Vergleich die biologischen Landbaumethoden. Hier werden die natürlichen Dünger wie Kompost, Urgesteinsmehle usw. so von den Bodenbakterien aufgenommen, verdaut und in eine Form verwandelt, die für die Pflanze annehmbar ist. Die Mikroorganismen wachen somit über die Ausgewogenheit der Ernährung. Überfütterung und Anfälligkeit werden vermieden, Pestizide werden nur im Notfall benötigt. Drittens, durch Zusatzstoffe, die den Kunstdüngern überhaupt erst ihre leichte Löslichkeit verleihen, wird ebenfalls das Bodenleben geschädigt. Beispiel Superphosphat. Der Nährstoff Phosphor enthält als Zusatzstoff Schwefelsäure. Der Schwefel wird von den Pflanzen kaum aufgenommen und bleibt als Abfall in der Erde zurück. Um ihn abzubauen, erscheinen schwefelreduzierende Bakterien, die gleichzeitig nützliche Mikroorganismen verzehren und so die Bodenfruchtbarkeit zerstören. Kunstdünger leiten also, zumindest in hoher Dosierung, die natürlichen Lebensvorgänge im Boden fehl. Sie rauben der Pflanze ihre Symbionten, die Mikroorganismen, indem sie sie übergehen oder vernichten. Die ursprüngliche Pflanzenernährung durch Bakterien funktioniert nicht mehr und die Abhängigkeit von Kunstdüngern nimmt mehr und mehr zu. Weil bei künstlicher Düngung darüber hinaus die Anfälligkeit gegen Krankheiten und Schädlinge wächst, kommen noch die Ausgaben für Pestizide hinzu. Pestizide gliedern sich in Herbizide, also Mittel gegen Wildkräuter, sogenannte Unkräuter, in Fungizide, also Mittel gegen Pilze, und in Insektizide, also Mittel gegen Insekten. Im Deutschen trifft die Bezeichnung Schädlingsbekämpfungsmittel besser den Charakter dieser Gifte als das verharmlosende Handelsetikett Pflanzenschutzmittel. In der unberührten Natur gibt es keine Schädlinge. Krankheiten und natürliche Feinde, sogenannte Nützlinge, verhindern, dass sich eine Pflanzen- oder Tierart ungehemmt vermehrt. Jedes Lebewesen hat seinen ihm von Gott zugewiesenen Platz. Dieses biologische Gleichgewicht wird jedoch gerade auch durch Pestizide immer mehr zerstört. Dabei zeigt sich paradoxerweise, dass durch Schädlingsbekämpfungsmittel Nützlinge wesentlich stärker geschädigt werden als Schädlinge. Das hat folgende Gründe. Erstens, die natürlichen Feinde sind meist größer als die Schadinsekten. Zum Beispiel ist der Marienkäfer größer als die Blattlaus und die Vögel sind größer als die Insekten. Je größer ein Tier ist, desto weniger Nachkommen besitzt es und umso langsamer verläuft seine Generationenfolge. Deshalb vermehren sich nach einem Pestizideinsatz, bei dem immer auch Nützlinge vernichtet werden, die schädlichen Arten wieder schneller als die nützlichen. Zweitens, die Schädlinge besitzen meist eine festsitzende Lebensweise. Dies bewirkt, dass zwar einige direkt vom Gift getroffen werden und sterben, aber die übrigen, die das Pestizid nicht erreicht, überleben und pflanzen sich weiter fort. Nützlinge hingegen streifen räubernd umher und für sie ist das Risiko, mit dem Gift in Berührung zu kommen, um ein Vielfaches größer. Drittens, immer mehr Schadinsekten werden gegen Pestizide resistent. Durch Mutation, also Erbgutveränderung und Selektion, Auslese, entstehen neue Stämme, die größere Anpassungsfähigkeit und spezifische Widerstandskraft gegen die Gifte besitzen. Bereits mehrere hundert Insektenarten existieren, gegen die sämtliche Pestizide wirkungslos sind und die eine Vielzahl der Ernten vernichten. Wie gefährlich sind nun Spritzgiftrückstände in der Nahrung für den Menschen? Im deutschen Lebensmittelrecht ist für Pestizidwirkstoffe eine Toleranzdosis, also eine duldbare Höchstmenge, festgelegt. Es heißt, die Toleranzmenge kann von einem Menschen ein ganzes Leben lang mit der täglichen Nahrung aufgenommen werden, ohne dass nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ein Schaden zu erwarten ist. Zitat Ende. Die Toleranzdosis wurde durch Tierversuche ermittelt. Sie soll dem Verbraucher suggerieren, dass er vor Schadwirkungen geschützt sei. Dies ist aber aus folgenden Gründen nicht unbedingt der Fall. Erstens, Ergebnisse aus Tierversuchen sind nur beschränkt auf den Menschen übertragbar, da dieser teilweise empfindlicher reagiert als das Tier, zum Beispiel was das Nervensystem betrifft. So ist der Mensch gegen Thalidomid etwa 50 bis 100 Mal so empfindlich wie das Versuchsobjekt Ratte. Zweitens, beim Tierexperiment werden nur gesunde Tiere benutzt. Der Einfluss der Pestizide auf vorbelastete kranke Menschen ist nicht bekannt. Drittens, die Untersuchung auf mutagene Effekte, also Erbschäden, ist unzureichend. Ebenso wird die krebserzeugende Wirkung eines Giftes erst nach Jahrzehnten erkennbar. Dann aber kann man den Schaden kaum noch reparieren. Tierversuche hingegen laufen nur über Monate, im Höchstfall einige Jahre. Viertens, Pestizide werden im Körper zu Stoffen umgebaut, die oft giftiger sind als das Ausgangsprodukt. Beispielsweise wandelt sich Aldrin in das 10-mal giftigere Dieldrin um. Fünftens, im Experiment wird jeweils nur die Wirkung eines einzigen Giftes untersucht. Im Organismus treffen jedoch die verschiedensten Schadstoffe aus Umweltverschmutzung, Chemie, Nahrung, Atomtechnik und Landwirtschaft zusammen, die sich in ihrer Wirkung nicht nur addieren, sondern sogar potenzieren, vervielfachen können. Eine Analogie aus der Sprengstofftechnik mag das veranschaulichen. Kohlenstoff, Schwefel und Kalisalpeter sind relativ ungefährlich, solange sie einzeln und getrennt voneinander vorkommen. Sobald sie sich aber in einem bestimmten Verhältnis verbinden, entsteht das hochexplosive Schwarzpulver. Alle diese Faktoren sind in den Toleranzmengenverordnungen nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Die toxische Gesamtsituation, die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Giften, hat lange Zeit in den Planungen von Staat und Wirtschaft viel zu wenig Beachtung erfahren. Erst allmählich zeichnet sich hier eine Wende ab. Nun stellt sich die Frage, was ist die Alternative? Müssen wir bei naturgemäßer Anbauweise verhungern? Nein. Alle Maßnahmen im biologischen Anbau zielen auf die Erhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit, die die beste Garantie für gesunde, widerstandsfähige Pflanzen und hohe Erträge bietet. Dabei sind durchaus Konkurrenzfähigkeit und Ertragssteigerungen gegenüber der herkömmlichen Wirtschaftsweise zu erzielen, was zahlreiche Beispiele beweisen. Bedenkt man ferner, dass bisher an Forschungsmitteln für den naturgemäßen Anbau nur ein Bruchteil der Mittel für die chemische Landwirtschaftsforschung zur Verfügung standen und dass von den rund 3 Milliarden Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche der Erde nur ca. 50% tatsächlich genutzt sind, so sieht man, welche Möglichkeiten hier noch offen liegen. Die Alternative Hunger oder Gift lässt sich jedenfalls nicht länger aufrechterhalten. Und so funktioniert naturgemäßer Anbau in Stichworten. Keine künstlichen Mineraldünger, sondern organische Düngung mit verrottetem Stallmist, Gründünger, Flächenkompost, eventuell Urgesteinsmehle, Basaltmehl und so weiter und auch Hügelkultur. Keine chemischen Schädlingsbekämpfungsmittel, Herbizide etc., sondern Vorbeugung gegen Krankheiten und Schädlingsbefall. Biologische Schädlingsbekämpfung durch natürliche Feinde, spezifisch wirkende biologische Präparate und so weiter. Unkrautbekämpfung durch Zwischenfruchtanbau, Fruchtfolgen, mechanisches Hacken, Bodenbedingungen und ähnliches. Naturgemäß angebaute Pflanzen haben ein 2,5-mal dichteres Wurzelgeflecht als andere und lassen dem Unkraut wenig Raum übrig. Keine Monokultur, sondern Mischkultur, gesunde Fruchtfolgen und Auswahl der Pflanzen nach Standorteigenschaften. Das heißt, solche Pflanzen nebeneinander oder nacheinander anbauen, die dem Boden jeweils verschiedene Mineralstoffe entnehmen, die sich gegenseitig fördern, sowie durch ihre Verschiedenartigkeit Krankheits- und Schädlingsbefall auf natürliche Weise begrenzen. Dann Erhaltung der natürlichen Bodenschichtung. Tiefes Umpflügen bringt die Dreischichtigkeit des Bodens durcheinander. Sie erstickt die meisten Kleinlebewesen der obersten Schicht und vermindert dadurch die Fruchtbarkeit. Deshalb nur flachwendend pflügen, eventuell tiefer lockern, unter anderem durch Schaffung einer feinen Krümelstruktur und Regenwurmeinsatz. Dauernde Bodenbedeckung gegen Austrocknung, Tritt, Frost, Unkraut und Erosion durch Nährdecke, Gründüngung, Kurzfristmistschleier, Fruchtfolgen, Komposterdesystem Immergrün, Windschutzpflanzungen und keine KZ-Massenhaltung, Hormon- und Antibiotikamästung von Tieren, sondern naturgerechte, humane Tierhaltung. Der Verbraucher isst nämlich Antibiotika und Hormone mit. Folgen sind unter anderem Unwirksamwerden vieler Medikamente, Penicillinresistenz und Allergien. Eine Alternative zum Beispiel zur Käfighennenhaltung ist die Bodenhaltung. Die Tiere können sich frei bewegen und legen genauso viele Eier. Dann Teilautarkie als Wirtschaftsziel. Die Abhängigkeit von Fremdenergie und Kunstdünger auf Erdölbasis kann im Krisenfall zur Ernährungskatastrophe führen. Stattdessen Naturdünger, Recycling hofeigener Abfälle, Nutzung von Stallwärme, Milchwärme, Methangas, Wind- und Sonnenenergie zur Energiegewinnung. Als Beispiel beschreibe ich abschließend das Hügelbeet. Für ein Hügelbeet sind folgende Zutaten nötig, die schichtweise übereinander zu einem Hügel aufgehäuft werden. Erstens grobe Pflanzenabfälle, Holz und Reisig für den innersten Kern des Hügels. Zweitens mit Gras bewachsene Erdscheiben, Gras, Soden, um den Kern abzudecken. Drittens eine 20 bis 30 cm dicke Laubschicht. Viertens 20 cm feine Humuserde als oberste Schicht. Die Breite des Hügels beträgt vorteilhaft ca. 1,80 m, die Höhe anfangs 60 bis 100 cm, die Länge ist beliebig. Die groben Pflanzenabfälle und das Holz sollten zu Stücken von höchstens 30 cm zerkleinert sein. Die Grassoden werden mit dem Gras nach unten im Halbrund darüber ausgelegt. Das Laub muss nass aufgebracht werden.
Ein solches Beet liefert ohne großes weiteres Zutun 6 Jahre lang höchste Erträge auf engstem Raum. Diese erstaunliche Tatsache erklärt sich folgendermaßen. Im ersten Jahr wärmen der Mist und der Torf von innen her das Beet. Dann ist für 2 bis 3 Jahre das Laub an der Reihe, bis auch dieses verrottet ist. Schließlich kommt die Wärme aus dem innersten Kern mit den holzigen Abfällen. Diese andauernde milde Wärme, der immer reichlicher entstehende Humus, die rege Tätigkeit von Bodenbakterien und Regenwürmern, die man eventuell vorher zusetzen muss, das alles fördert Wachstum und Widerstandskraft der Pflanzen beträchtlich. Nach 6 Jahren ist der Hügel weitgehend abgesunken und muss erneuert werden. Auf einer über 30 cm starken Humusschicht gedeihen abwehrfähige Obst- und Gemüsepflanzen in prachtvollen Erträgen. Voll beladen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, fest, haltbar und frei von Gift, bilden sie ein gesundes Grundnahrungsmittel für Mensch und Tier, stärken die Widerstandskraft und helfen mit, viele Zivilisationskrankheiten zu verhüten. Wenn die Gartenfreunde ihre Gärten auf Hügelkultur umstellen, reichen schon 100 bis 200 Quadratmeter zur Selbstversorgung aus. Nun möchte ich einen persönlichen Bericht an den Schluss stellen. Von meinem 10. bis 18. Lebensjahr war ich ein fanatischer Anhänger der Naturheilkunde und gesunden Lebensweise. Durch naturbelassene Nahrung, Wandern, Waldlauf und alle möglichen Mittelchen glaubte ich, absolute Fitness erwerben zu können. Mein Körper war mein Gott. Meine Gesundheit war mir so wertvoll, dass die Sorge um sie zu meinem hauptsächlichen Lebensinhalt wurde. Nichts kann mir geschehen, wenn ich nur streng alles beachte, so hieß mein Motto. Doch dann geschah etwas Unvorhergesehenes. Ein Bekannter, der genauso gelebt hatte wie ich, erlitt einen Herzinfarkt. Das hätte nach meinen Überlegungen und Berechnungen nie passieren dürfen. Ich begann an meiner bisherigen Lebenseinstellung zu zweifeln. Das war im Sommer 1976. Ein halbes Jahr später wurde ich Christ. Nun wurde mir klar, der Mensch hat zwar Verantwortung für seine Gesundheit, aber die Tatsache, ob ich gesund oder krank bin und werde, liegt allein in Gottes Hand. Ich lebe zwar heute weiterhin gesund, bin aber nicht mehr fanatisch und betrachte gesunde Ernährung, Waldlauf und so weiter nicht als Heilswege, wie es heute leider oft geschieht. Gesundheit und Krankheit liegen also allein in Gottes Erbarmen begründet. Davon schreibt etwa auch der Apostel Paulus im Philipperbrief Kapitel 2. Da steht zu lesen, Epaphroditus war todkrank, doch Gott hat sich über ihn erbarmt, aber nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Kummer über Kummer hätte. Epaphroditus war also todkrank, doch Gott hat sich über ihn erbarmt. Kein Müsli, keine Wasserkur und auf heute übertragen keine noch so moderne Spritze oder Beatmungsmaschine hätte ihn retten können, wenn es Gott nicht gewollt hätte. Gott ist der Herr über Leben und Tod, über Gesundheit und Krankheit. In 2. Mose 15, Vers 26 heißt es, ich bin der Herr, dein Arzt. Wie sollen wir das verstehen? Die Naturheilkundigen haben einen Spruch geprägt. Er heißt, Natura sanat, medicus curat. Die Natur heilt, der Arzt hilft ihr. Als Christen wissen wir, wer wirklich hilft und können diesen Satz so umformen. Deus sanat, natura et medicus curant. Gott heilt. Die Natur und der Arzt helfen mit. So sieht es in Wirklichkeit aus. Dabei ist zunächst überhaupt nicht an Wunderheilungen gedacht. Nein, Gott gebraucht die Erzeugnisse der Schöpfung und die Gaben der Ärzte, Heilkundigen und Forscher, um Menschen gesund zu machen. So können wir vor der Behandlung beten, Herr, mein Gott, führe die Hand des Arztes und schenke ihm Weisheit, das rechte Medikament zu finden. Durch das Erbarmen Gottes also ist Epaphroditus gesund geworden. Wie reagiert Paulus? Mit Fassungslosigkeit? Mit Frage nach dem Heilungsvorgang? Mit Zweifeln? Oder gar mit Neid und Missgunst? Nichts von alledem. Mit großer Dankbarkeit spricht er vom Erbarmen Gottes. Und er spricht davon, dass Gott sich nicht nur über Epaphroditus erbarmt habe, sondern, wie er sagt, auch über mich, damit ich nicht Kummer über Kummer hätte. Spüren wir hier die christliche Brüderlichkeit, die mehr ist als bloße Solidarität? Brüderlichkeit, die mit dem Lachenden lacht und mit dem Weinenden weint, die mit dem Fröhlichen sich freut und mit dem Traurigen traurig ist. Brüderlichkeit, die sich im Mitleiden bewährt. Echtes Mit Leiden erschöpft sich nicht im Aufsetzen einer Leichenbittermine und dem Geben von Almosen. Echtes Mitleiden heißt, dass ich mit meiner ganzen Existenz mich in den anderen hineinversetze und für ihn da bin. Gott ist immer für uns da, sind auch wir für den Nächsten da? Und Gott kam uns ganz nah. Er kam zu uns in seinem Sohn Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen siegreich von den Toten auferstand. In Jesus Christus, seinem Sohn, schenkt uns Gott etwas viel Wertvolleres als äußerliche Gesundheit, nämlich innere Reinigung, Sündenvergebung und ewiges Leben. Gesund leben ist gut und wichtig, aber ewiges Leben ist mehr. In Johannes 3, Vers 16 heißt es: So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und in 1. Timotheus 4, Vers 8 lesen wir: Die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens.